Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit Volker Ossege von der VAD-Beratung. Viel Spaß!
Für mich hat sich das immer extrem schizophren angefühlt, dass eine Erwartungshaltung da war, dass ich sage jetzt mal, ein treusorgender Vater und ein toller Ehemann und ein super Bruder und ein guter Freund bin und nach bestimmten Werten entsprechend agiere. Und dann kommst du ins Business und dann bist du auf einmal ein ganz anderer, der dann knallhart über Leichen geht und was auch immer und eine völlig andere Figur dann irgendwie darstellt. Das hat sich für mich nie erschlossen. Und diese Idee nach den gleichen Werten und Grundsätzen, wie man im Privaten handelt, halt auch hier im Unternehmen zu handeln, das hat mich total gecatcht. Und das ist auch nach wie vor eine Grundphilosophie, die wir hier im Unternehmen verfolgen und die dafür sorgt, dass kann ich so offensiv sagen, Menschen hier gerne bei uns arbeiten. Wir haben in Münster, in Köln und in Dortmund haben wir unsere Geschäftsstellen. Und der größte Teil, ich sage mal 90% unseres Geschäftes, liegt halt rund um diese Geschäftsstellen. Weil halt die Idee von Anfang an da war, du kannst Beratung machen, aber hast trotzdem ein Leben, ja, außerhalb dieser Bubble und musst nicht quasi hier vorne an der Tür dein Leben abgeben. Da werden ja wie so Pole aufgemacht, ja, irgendwie Leistungsbereitschaft auf der einen Seite und Menschenorientierung, sag ich mal, auf der anderen Seite. Und das erschließt sich mir nicht, sondern durch die Menschenorientierung kann sowas wie Leistung dauerhaft dann adäquat zu der Lebenssituation entsprechend entstehen und nicht die Dinge gegeneinander ausspielen, ja. Der Raum dazwischen, das ist der Kraftraum und nicht das eine oder das andere.
Und damit moin und schöne Grüße aus dem hohen Norden, aus Rostock City. Ihr seid wieder goldrichtig beim New Work Chat, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Mein Name ist Gabriel Rath und ich spreche hier mit neugierigen, mutigen und optimistischen Menschen über die Zukunft der Arbeit. Ich bin Vater von 3 Töchtern. Meine mittlere Tochter spricht hier das Intro ein. Manchmal hilft auch schon ihre jüngere Schwester mit. Und meine Gäste und Gästinnen dürfen im Gegenzug erklären, was sie so tun. Ich frage hier seit 2018, wie Experimente aussehen, wie Lernen aussieht, wie gute Fragen aussehen. Ich höre zu und möchte gerne mit euch gemeinsam einen Beitrag dazu leisten, die Arbeitswelt menschenfreundlicher zu gestalten. Heute geht es um eine ganz besondere Firma aus Münster, die einen ungewöhnlichen Weg in der Unternehmensnachfolge gegangen ist, die VAD IT-Unternehmensberatung AG. Das 200-köpfige Unternehmen gehört nämlich den Mitarbeitenden. Und über all das spreche ich heute mit dem Vorstand der VAD, nämlich Volker Ossege. Es geht um interessante Fragen, wie zum Beispiel, wie funktioniert denn so eine Mitbestimmung in einer Kultur? Wie feedbackt man sich denn da? Wie ist das mit einem aktiven Stimmrecht? Wie sieht das aus? Und wie helfen eigentlich auch Methoden wie gewaltfreie Kommunikation dabei? Und vor allen Dingen auch, welche Hürden gab es dabei, diese Kultur zu gestalten? Und was halten eigentlich die Kunden und Kundinnen davon, dass man hier ganz anders arbeitet und zum Beispiel eigentlich gar keine Überstunden macht? Also eine ungewöhnliche Beratung, eine ungewöhnliche Art und Weise zusammenzuarbeiten und genau das hat natürlich mein Interesse geweckt und ich freue mich jetzt auf diesen Podcast mit Volker. Euch viel Spaß und gute Unterhaltung. Bevor wir reinspringen, seid so gut und abonniert diesen Podcast. Jede Woche Freitag kommt eine neue Folge, manchmal auch noch dienstags dazu. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir mit dem Abo signalisiert, dass euch das Ganze gefällt. Und natürlich zeigen wir hiermit auch den Podcast-Plattformen, wie relevant das ganze Format ist. Vielen Dank dafür und jetzt geht's los. Viel Spaß. Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Volker heute da ist.
Hallo Gabriel und schöne Grüße aus Münster zurück.
Ja, schön, dass du da bist. Schön, dass wir heute mal über euren ganz besonderen Weg sprechen können. Aber ich will da noch gar nicht zu viel verraten. Da freue ich mich schon darauf, wie du uns das nachher erklären wirst. Ich hoffe, dir geht's gut heute.
Ja, mir geht's wieder gut. Ich habe mir über Ostern eine kleine Krankheitsauszeit gegönnt, aber bin jetzt seit gestern wieder im Sattel und von daher wieder bereit für alle Schandtaten.
Also wieder zurück am Mikrofon, so wie sich das gehört. Wir haben schon festgestellt, du hast dir deinen Raum, in dem du gerade sitzt und aufnimmst, auch richtig gut ausgestattet.
Ja, das war wirklich dringend notwendig, weil als ich hier eingezogen bin, keine Akustikelemente irgendwas rausgenommen haben. Und ich rede sehr viel, ich höre auch zu, aber ich rede auch sehr viel. Und mir hätte wirklich die Ohren klingelten, wenn ich irgendwie zwischen, weiß ich nicht, 9 und 11 Stunden in so einem Raum sitze, wo ich halt viel spreche. Und der absolute Bringer waren Vorhänge, auch wenn sich meine Vorstandskollegin darüber lustig macht, weil es aussieht, wie sie sagt, wie bei wie bei ihrer Oma im Wohnzimmer.
Ja, ja. Ja, jetzt interessiert uns natürlich noch das Allerwichtigste zu Beginn. Auch du darfst natürlich meiner mittleren Tochter Mathilda mal erklären, was du so tust, wenn du magst.
Deine 11-jährigen Tochter, ja, ich fand das schon immer schwierig, das meinen Kindern zu erzählen. Ist die sportlich sozialisiert?
Allerdings, sie hat sich ihr Kinderzimmer als Tonraum umgebaut, hat also so eine Tonmatte sich mal schenken lassen, so eine aufblasbare, sieht aus wie so ein Stand-Up-Paddle-Element. Okay. Ansonsten Cheerleading macht sie fürs Basketballteam, also geht einiges.
Alright, also dann kennt sie auf jeden Fall auch Mannschaftssportarten und so würde ich auch einem 11-Jährigen oder einer 11-Jährigen erklären, was ich so mache. Ich würde mich dann eher als Trainer von einem Team sehen, wo ich vielleicht mir ein paar coole Spielzüge ausdenke, um insgesamt irgendwie gut auf dem Spielfeld performen zu können. Und am Ende des Tages auch dafür zu sorgen, dass quasi das Bestmögliche aus dem herausgeholt wird, was so eine Mannschaft, was mehrere Menschen dann entsprechend zusammen machen können. Und für uns bedeutet das, dass wir unsere Kunden glücklich machen und dabei gleichzeitig dafür sorgen, dass wir unsere Mitarbeiter, also das Team, dass sie zufrieden und gesund hier in der BRD arbeiten können.
Vielleicht magst du uns mal erklären, wie du so dazu gekommen bist, Volker.
Vielleicht da auch die Anfänge im Sport zu suchen. Also ich bin sportlich sozialisiert. Ich habe viele, viele Jahre Fußball gespielt. Und diese Idee, wo mehrere Menschen quasi zielgerichtet ja etwas erreichen wollen, das hat mich schon immer irgendwie fasziniert. Und von Mannschaftskapitän über Trainer und was auch immer, waren das so meine ersten Gehversuche, da Einfluss drauf auszuüben, dass das irgendwie funktioniert, dass es erfolgreich ist. Aber eher so im Unbewussten, ich wollte mal Lehrer werden. Das waren meine beruflichen Anfänge. Ich habe Geschichte und Sport auf Lehramt studiert, also nichts mit dem zu tun, was ich jetzt hier gerade so tue. Bin dann an der Uni geblieben, habe da promoviert und bin dann in die Wirtschaft gewechselt, also wirklich absolut ins kalte Wasser gesprungen, in die Beratung gegangen. Und wo ich zum ersten Mal gemerkt habe, dass es ein Sweet Spot war, als ich das Thema Projektmanagement für mich entdeckt habe. Da war das erstmal so das Thema Führung da. Und wo ich gemerkt habe, dass mir das Spaß macht und dass mir das halt auch liegt. Also für eine gewisse Zeit eine Gruppe von Menschen auf ein Ziel auszurichten und dafür zu sorgen, dass man das erreicht, aber halt auch unter der Maßgabe, dass die Menschen, die dieses Ziel erreichen sollen, nicht am Ende des Ziels zusammenbrechen und auseinanderfallen, sondern dass sie das halt, wie ich es gerade auch schon versucht habe zu sagen, mindestens zufrieden, ab und zu vielleicht sogar glücklich, aber in jedem Falle gesund erreichen. Und das war so die Anfänge, wo ich mich mit Führung beschäftigt habe. Und dann kam halt eins zum anderen. Erst dann in Europa sehr viel unterwegs gewesen und habe da dann BeraterInnen geführt. Und als ich dann zu WAD gekommen bin, war da nochmal für mich ein totaler Bruch, weil die Art und Weise, wie ich in einem Altunternehmen geführt habe und wie dort geführt wurde, etwas anderes war als das, was ich hier dann kennengelernt habe. Und das hat dann nochmal hier einen echten Booster für mich gegeben und war für mich ein Gamechanger, Dinge anders zu sehen und nicht im klassischen, ich sage jetzt mal despektierlich, neoliberalen Sinne auf Kosten anderer irgendwie Ziele zu erreichen und durchzudrücken. Also eher wie die Jungfrau zum Kinde und unbewusst, weil mich das Thema Führung und eine Ausrichtung, also Führung als Mittel zum Zweck, um ein Ziel zu erreichen. Und das, ich glaube, ist der Ausgangspunkt oder der rote Faden retrospektiv, der mich dahin gebracht hat, wo ich jetzt gerade bin.
Studien zufolge wollen ja gar nicht mehr so viele Leute Führungskraft werden. Nimmst du das eigentlich auch so wahr?
Also wir hatten jetzt auch in der WAD das Thema bei uns auf der Agenda. Also wie bringen wir Menschen in Verantwortung? Wie erklären wir, wie wir Verantwortung teilen wollen miteinander? Warum das notwendig ist für unsere Entwicklung, für die persönliche, aber halt auch für die Entwicklung des Unternehmens? Und die Diskussion war sehr fruchtbar, sodass ich jetzt gerade für uns sage, das hat funktioniert, dass wir darüber gesprochen haben in einem offenen Sinne, dass wir Leute gefragt haben, was hält euch davon ab oder was sind förderliche Strukturen, um Verantwortung zu übernehmen, um wieder halt auch in Führung zu gehen. Und das hat zumindest für uns jetzt Zwischenfazit, das ist ja etwas, was immer ongoing ist, ganz gut funktioniert. Die Diskussion sehe ich und höre ich natürlich auch. Die höre ich genauso wie Fachkräftemangel, wo ich sage, ja, der ist mit Sicherheit auch da. Und gleichzeitig ist der halt an vielen Stellen noch hausgemacht. Und das würde ich sowohl für Menschen in Führung bringen sehen, als auch für Menschen ins Unternehmen bringen sehen. Also von daher ist das nicht etwas Gottgegebenes, was im Außen ist und wo ich keinen Einfluss und ohnmächtig davor stehe, sondern wo ich, glaube ich, auch als, jetzt, ich meine, ich bin jetzt in einer prominenten Situation in Führung, also als Vorstand, aber dass das etwas ist, wo ich auf jeden Fall auch Einfluss drauf haben kann. Und das ist halt maßgeblich, wie ich das Unternehmen entsprechend aufstelle und wie sich die Leute hier dann entsprechend bewegen und dann halt auch fühlen.
Ja, und ich glaube, wir müssen vielleicht auch mehr darüber sprechen, welche Möglichkeiten man als Führungskraft hat, Dinge zu gestalten. Denn es werden ja immer schnell die Dinge hervorgehoben, die challenging sind. Also man darf sich auf unterschiedliche Menschen einstellen, das ja sowieso immer, aber in unterschiedlichen Kontexten. Der eine ist im Homeoffice, der andere ist im Coworking Space, der nächste ist im Büro und der übernächste hat nochmal eine ganz neue Vorstellung, also sich darauf einzustellen. Das wird ja so betont, aber wenn wir sagen, all das können wir gestalten und ein Team daraus formen, dann wird es vielleicht attraktiver.
Also ich glaube schon, dass das, oder das würde ich unterstreichen wollen, dass Menschen wirksam werden wollen, dass Menschen halt auch sinnhaft wirksam werden wollen. Ob ich dafür Führungskraft sein muss, das ist nochmal ein zweiter Aspekt. Ich glaube auch, dass es dafür eine besondere Disposition in den Menschen braucht, um so etwas tun zu können und erstmal zu wollen. Aber dass dieses Bedürfnis, das Grundbedürfnis, wirksam zu werden, dass das, glaube ich, in uns allen angelegt ist und dann halt mehr oder weniger stark, ganz sicher, ja.
Ja, du hast schon die VRD angesprochen. Vielleicht kannst du uns die Company mal vorstellen.
Also, wir sind eine IT-Beratung. Wir sind so 250 Menschen, die wir, also eigene Mitarbeiter. Wir haben dann noch so 50 Freiberufler, die Freiberuflerinnen, die für uns entsprechend an Stellen agieren, wo wir selber quasi keine Expertise haben oder wo wir nicht genügend Menschen haben, die dann entsprechend gemäß unserer Kundenanforderungen agieren können. Und wir haben durchgängig so 50 Studierende bei uns im Unternehmen, die wir in unterschiedlichen Facetten von Praktikum über Werkstudenten, Studierendendasein bis hin zu Abschlussarbeiten bei uns im Unternehmen haben. Und das heißt, das ist so der, ich sag mal, das Mengengerüst, in dem wir uns hier bewegen. Inhaltlich beschäftigen wir uns vor allem mit dem Thema individuelle Softwareentwicklung und dann in den verschiedensten Facetten von Prozessen und Prozessautomatisierung bis hin zu klassischer Softwareentwicklung und wie man beispielsweise das jetzt allgegenwärtige Thema KI entsprechend in nutzbare Systeme entsprechend überführt, die dann halt auch darauf wartbar und in Betrieb laufen können und nicht nur in einem Experimentierstadium dann nach zwei Wochen quasi da vor sich hin dümpeln. Also immer dann, wenn du sagst, hey, ich brauche ein IT-System und das gibt's nicht von der Stange, dann sind wir deine ersten Ansprechpartner, um dir eine Lösung zu bieten.
Und vor allen Dingen interessant,
so würde ich mal sagen,
ihr macht ja auch was anders als andere. Bei euch geht's ja nicht zwingend darum, nur möglichst schnell, höher, schneller weiterzukommen, würde ich mal sagen.
Ja, genau. Ich habe das ja gerade eben auch schon angedeutet. Das war für mich hier wirklich ein totales Umdenken und auch, wie soll ich sagen, eine Veränderung in der Haltung im Business, die bei mir stattgefunden hat, die durch das System, was ich hier vorgefunden habe, durch das Unternehmen, dann entsprechend ausgelöst worden ist. Und die Fokussierung darauf, dass den Menschen, mit denen wir hier umgehen, und das ist dann ganz egal, ob das Mitarbeitende oder KundInnen sind, dass wir denen begegnen wie Menschen, als wenn wir in einem privaten Umfeld sind. Ja, also für mich hat sich das immer extrem schizophren angefühlt, dass eine Erwartungshaltung da war, dass ich sage jetzt mal, ein treusorgender Vater und ein toller Ehemann und ein super Bruder und ein guter Freund bin und nach bestimmten Werten entsprechend agiere. Und dann kommst du ins Business und dann bist du auf einmal ein ganz anderer, der dann knallhart über Leichen geht und was auch immer und eine völlig andere Figur dann irgendwie darstellt. Das hat sich für mich nie erschlossen. Und diese Idee nach den gleichen Werten und Grundsätzen, wie man im Privaten handelt, halt auch hier im Unternehmen zu handeln, das hat mich total gecatcht. Und das ist auch nach wie vor eine Grundphilosophie, die wir hier im Unternehmen verfolgen und die dafür sorgt, dass, das kann ich so offensiv sagen, Menschen hier gerne bei uns arbeiten, was sich dann halt niederschlägt in geringen Fluktuationsquoten und auch in solchen Labels wie Great Place to Work, die wir irgendwie alle zwei Jahre hier mitmachen, wo ja auch ein großer Anteil darin besteht, dass Mitarbeitende befragt werden, wie es denen hier so geht und wir da irgendwie mal ganz gut abschneiden. Also von daher, da sind ein paar Dinge anders gemacht worden und auch schon in der Grundanlage anders gewesen, auch, dass wir uns regional ausgerichtet haben. Ja, wir sind nach wie vor, wir haben in Münster, in Köln und in Dortmund haben wir unsere Geschäftsstellen und der größte Teil, ich sag mal 90% unseres Geschäftes, liegt halt rund um diese Geschäftsstellen, weil halt die Idee von Anfang an da war, du kannst Beratung machen, aber hast trotzdem ein Leben, ja, außerhalb dieser Bubble und musst nicht quasi hier vorne an der Tür dein Leben abgeben und dann erstmal 5 Jahre knechten wie einen Hirsch, um dann dann vielleicht dann mal die Früchte zu ernten, die man dann aufgrund dieser Buckelage da entsprechend dann reinbringt. Und Früchte heißt dann in dem Sinne auch nur, oder also nur in Form von ausschließlich, pekuniär, also finanziell, ja. Hast ein tolles Gehalt, kannst du nicht ausgeben, weil du keine Zeit dafür hast. Und das hat dafür gesorgt, dass wir uns halt regional aufgestellt haben, dass unsere BeraterInnen in der Regel zu Hause schlafen und nicht halt die Münchner Truppe nach Hamburg geschickt wird und die Hamburger nach München, damit die möglichst wenig Freizeit haben und sich mehr auf die Arbeit konzentrieren können. Obwohl man beiden Sites vielleicht die gleichen Tätigkeiten hätte. Ne? Also von daher sind da, glaube ich, schon ein paar Dinge, die wir in der Grundanlage des Unternehmens, die ich da schon anders vorgefunden habe, als das, was ich vorher kannte, definitiv.
New Work Chat Werbung.
Seit 2018 wurden hier weit mehr als 320 Geschichten von mutigen, optimistischen und neugierigen Changemakern erzählt. Ich habe sehr viel über Storytelling gelernt und erzähle diese Geschichten dann ja auch in meinen Keynotes und Vorträgen auf der Bühne und natürlich auch auf LinkedIn, auf Instagram und auch auf meiner Website im Blog. Ich möchte euch jetzt gerne zeigen, wie gutes Storytelling funktioniert, wenn ihr als Führungskraft sagt, ich möchte gerne nach innen besser kommunizieren ins Unternehmen oder auch nach außen mich als Thought Leader etablieren. Wenn ihr sagt, ihr möchtet euch als Arbeitgeber im Rahmen des Employer Brandings besser aufstellen, was Storytelling angeht, oder auch als Unternehmen in Richtung Kunden und Kundinnen besser kommunizieren, dann kommt auf mich zu. Es gibt jetzt ein neues Storytelling-Sparring, das ich anbiete. Und aktuell ist es noch umsonst, da ich das Ganze sozusagen erstmal teste und auf euer Feedback angewiesen bin. Wenn ihr Interesse habt, schreibt mich bitte an und bucht eine Session mit mir. Die kostet nichts. Und ihr gebt mir dann anschließend einfach euer Feedback. Ich verlinke euch alles in den Shownotes, also kostenloses Storytelling-Sparring aktuell mit mir. Und jetzt geht's wieder rein in die aktuelle Story mit Volker von VAD. Viel Spaß. Ja, und ich finde es eigentlich so schade, dass wir in der Arbeitswelt immer diese Masken aufhaben, weil wir es irgendwie so kennengelernt haben. Und kaum sind wir im Privaten, kaum sind wir in Vereinen, im Ehrenamt, sind wir mit einmal intrinsisch motiviert, wir debattieren, wir dürfen Fehler machen, wir sind kreativ. Also ich verstehe nicht, warum wir das nicht auch in der Unternehmenswelt so hinbekommen. Und ihr zeigt ja, dass es gehen kann. Und daher ist es interessant, da mehr von euch zu lernen. Und mich würde natürlich auch interessieren, wie so dein Austausch mit anderen Unternehmern und Unternehmerinnen aussieht. Fragen die nach, wie das bei euch läuft, weil das ja schon nochmal ein anderer Ansatz ist, wie ihr das macht.
Also mit anderen Unternehmern und Vorständen, ja. Und ich kriege natürlich halt auch eine ganze Menge mit, was so über die Beratung halt auch über verschiedenste Kundenkontexte irgendwie so transportiert wird. Und da würde ich schon sagen, dass wir nach wie vor wirklich anders unterwegs sind. Ich glaube, dass die ganzen Führungsmechanismen, die man so klassisch an den Start gebracht hat, dass die funktioniert haben für eine gewisse Zeit und dass sie ihre Berechtigung hatten in der Zeit, in der sie da waren. Nur wir haben nun mal eine andere Zeit und die Komplexität, die uns im Außen begegnet, der können wir nicht mit einer, wie soll ich sagen, Einfachheit, so gern ich die habe, ja, also ich stehe nicht auf Komplexität, aber dass wir halt auch komplexere Antworten hier dann entsprechend finden müssen oder vielfältige Antworten auf komplexe Fragestellungen. Und da ist dann etwas passiert, halt auch so, ich sage jetzt mal, im Machtgefüge, ja, es gibt nicht mehr den Unternehmer, der an der Spitze steht und quasi alles am besten weiß, ja, bis zum letzten jetzt bei uns Softwareentwickler, wie der quasi am besten seinen Code schreibt. Das erschießt sie mir nicht. Also das war bei mir von Anfang an so, weil ich halt nicht aus der Technik komme und das da gar nicht so in der Lage gewesen wäre. Aber halt auch die Vorstellung, dass einer ganz oben oder zwei ganz oben bis nach ganz unten alles am besten wissen, das erschießt sich nicht. Und das ist dann halt, wie soll ich sagen, ein Paradigmenwechsel, dass dann darüber durch diese, vorher war das wirklich asynchron, was Informationen und Know-how und was auch immer angeht, dass sich das angeglichen hat. Und das braucht andere Antworten in der Organisation und auch in der Ansprache und in der Mitbestimmung und Mitgestaltungsmöglichkeit, die dann da entsprechend entsteht. Weil ansonsten lasse ich all die Potenziale, die Menschen hier mitbringen, die bei uns andocken, ja komplett brach liegen. A. Und B. Ich überfordere mich auch total. Ja, also was wäre das für eine irrwitzige Vorstellung, wenn ich jetzt in jedem der gerade eben nur mal kurz angerissenen Fachbereiche mir die anmaßen würde, dort alles am besten zu wissen und den Jungs und Mädels dort zu sagen, ey, jetzt sage ich euch aber, wie es richtig geht, wie man richtig den Code schreibt, wie man richtig das Modell trainiert, keine Ahnung, den Algorithmus so hinzubiegen, dass er dann das tut, was er soll. Das hat sich nicht ergeben für mich schon von Anfang an nicht. Und von daher auf die Kompetenzen der Menschen hier zu setzen und die mit ins Boot zu holen, ist dann die eine Seite der Medaille. Und dann über diese Mitgestaltungsmöglichkeiten auch Mitbestimmungsmöglichkeiten zu schaffen Und das, wie soll ich sagen, ist für mich eigentlich nur logisch stringent aus einer unternehmerischen Perspektive heraus. Ich sag mal, fällt das vielleicht bei mir auch noch auf ein Menschenbild, was wo die Sachen dann ineinander greifen, ne? Und das, wo halt ein Mensch nicht dazu angehalten und gepeitscht werden muss, um etwas zu tun, wenn er die Sinnhaftigkeit sieht, wenn er wirksam wird in dem, was er tut, was wir gerade eben gesagt haben. Da kommen dann die Dinge wieder zusammen.
Ja, und da sind wir schnell beim Thema Feedback und der Frage, wie etabliert man eigentlich eine gesunde, konstruktive Feedback-Kultur? Ich glaube, alle Unternehmen würden von sich behaupten, dass es wichtig ist und dass man irgendwie drauf achtet. Mich interessiert aber, wie ihr das macht. Was können wir von euch lernen in Sachen Feedback-Kultur?
Ich würde gerne den Blick hinwenden auf die Kraft, die da drin liegt. In dem gerade eben skizzierten Sinne von ist es für mich unabdingbar notwendig, dass diese Feedback-Schleifen passieren. Ansonsten wird es keine Entwicklung geben oder nur die, die ich sehe, eine Person. Und von daher ist es für mich ein unabdingbar wichtiger Prozess, dass das entsprechend stattfindet und dass wir dann auch eine Atmosphäre von, wie man das so schön sagt, psychologischer Sicherheit schaffen und Vertrauen schaffen, dass ich mit Dingen mich an meine Führungskraft, an die Verantwortlichen entsprechend wenden kann, ohne dafür, wie soll ich sagen, ja, irgendwie abgestraft zu werden oder Angst zu haben, dass das irgendeinen negativen Impact auf meine eigene Karriere hat, wenn ich davon überzeugt bin, dass es der Company insgesamt gut tun würde und ich dann Dinge nicht mehr ansprechen kann. Und gleichzeitig ist klar, das ist quasi in uns Menschen schon stark verankert, dass das erstmal eine Hürde ist und dass es dafür Mut braucht. Ich wollte das gar nicht so zur Seite schieben, ja, nicht falsch verstehen, sondern dass ich eher den Blick wenden möchte auf die Kraft, die da drin liegt, das möglich zu machen. Und das hat natürlich damit zu tun, wir können noch so viel erzählen über Wertschätzung und wir können hier unsere Werte an die Wand schreiben von Respekt und. Am Ende des Tages geht es darum, was die Menschen sehen, jeden Tag auf dem Platz, um das Sportbild nochmal entsprechend zu bemühen. Ist das so, wenn jemand mit einer kritischen Äußerung kommt, sehen wir den am nächsten Tag irgendwo ans Kreuz genagelt, am Baum hängend, oder hat er seinen ganz normalen Arbeitsalltag weiter oder wird vielleicht in irgendeiner Form dafür belohnt, dass diese Dinge entsprechend angesprochen worden sind, was passiert. Und das wird schon sehr, sehr genau beobachtet. Und das heißt, ist auch eine Verpflichtung für uns, immer wieder zu beweisen, dass das, was wir erzählen, das ist, was hinter auf dem Platz passiert und dass das halt nachhaltig und immer wieder passiert und nicht nur einmalig.
Und was bedeutet diese besondere Unternehmenskultur jetzt für eure Kunden und Kundinnen? Spüren die das in irgendeiner Form? Wie sieht eure Zusammenarbeit da aus?
Also das ist zumindest das, was wir immer mal wieder hören, dass ein VAD-Berater, eine VAD-Beraterin erkennbar anders ist im Beratungskontext. Eine der Dinge, die ich da immer gerne anführe, ist, dass wir erstmal eine Wertschätzung für das geben, was da ist. Also wir sind nicht in so einer erstmal alles vom Tisch wischen, was da ist, um was Neues aufzubauen. Und das habe ich schon in der Tasche, weil ich die Blaupause irgendwie mitgebracht habe, sondern zu gucken, was ist dort historisch gewachsen, aus welchen Gründen ist das da? Und dafür erstmal, nur dafür, dass es da ist, eine Wertschätzung. Es gibt immer einen Grund, warum das da ist, ja. Und dann zu gucken, wie kann man mit diesen Dingen umgehen? Vielleicht braucht es wie was Neues, aber vielleicht braucht es auch nur eine Weiterentwicklung, eine Justierung. Und das ist mir ganz egal, ob wir über ein IT-System sprechen oder wir sind ja auch in der Organisationsentwicklung in diesen IT-Bezügen häufig unterwegs, wo wir dann entsprechend Facetten halt auf einer organisatorischen Ebene oder auf einer persönlichen Ebene, individuellen Ebene entsprechend dran weiterentwickeln können, die das ganze Ding dann halt ein Stück höher hebt, als es vorher da war. Und ich glaube, diese Art von Wertschätzung, die wir hier untereinander im Unternehmen haben, die drücken wir halt auch im Kundenkontext aus. Und das ist dann für einige Unternehmen zumindest spürbar anders als das, was sie im Alltag erleben. Und von daher dann ist immer, wie gesagt, eine Andersartigkeit über irgendein eigenes Erleben im Unternehmen, aber halt auch gegenüber dem, was sie vielleicht sonst stereotyp von anderen Beratungen dann hören oder sehen. Wo dann, wie gesagt, die Blaupause rausgeholt wird. Da habe ich schon dreimal gesehen, wo man nur halb zugehört hat, um dann die Sachen vom Tisch zu wischen und dann die Blaupause dann irgendwie anzuwenden.
Aber bei anderen Beratungen ist es doch schon oft so, dass viel gearbeitet wird, bis spät in die Nacht vielleicht sogar gearbeitet wird, weil eben die Projekte laufen müssen und das auch erwartet wird. Und insofern auch nochmal die Frage, wie eure Kunden jetzt damit umgehen dürfen sozusagen, dass ihr da eben ein bisschen anders tickt vielleicht und nicht auf Überstunden aus seid unbedingt.
Ja, also erstmal, wir fokussieren hier und optimieren hier auf eine 40-Stunden-Woche. wir schreiben das nicht nur in Arbeitsverträge, sondern wir meinen sogar das, was wir da in die Arbeitsverträge reinschreiben. Ja, also mein erster Arbeitsvertrag beinhaltet diesen schönen Zusatz, Überstunden und Mehrarbeit sind mit dem Gehalt abgegolten. Und das sehen wir halt nicht so, sondern wir schreiben halt nicht nur 40 als Richtwert rein, sondern das ist halt die Zielgröße, die es zu erreichen gilt. Und wenn jemand, und das verhindern wir natürlich nicht, wenn jemand sagt, ich habe Bock mehr zu machen, dann kann das jemand auch tun, aber unsere Überstundenquoten, die sind wirklich überschaubar, sag ich mal, und die sind sehr individuell unterschiedlich und auch individuell im Lebenszyklus unterschiedlich. Ja, wenn ich jetzt gerade von der Uni komme und wir haben viele AbsolventInnen, mit denen wir hier starten, dann habe ich vielleicht Bock, richtig Gas zu geben und vielleicht auch woanders zu sein. Ja, auch das ist alles in Ordnung. Da ziehen wir keine künstliche Handbremse an. Aber wenn dann jemand sagt, okay, jetzt bin ich gerade, habe jetzt hier 5 Jahre irgendwie das Leben gelebt, was ich gerade gelebt habe, jetzt verändere ich mich privat, werde vielleicht auch noch Vater oder so oder Mutter, dann braucht es vielleicht auch ein anderes Setup und dann halt auch ein reduziertes Setup. Ja, und dann können wir halt genauso gucken, dass wir dann, wie gesagt, dann die 40 Stunden dann wieder an den Start bringen oder halt auch mit Teilzeitquoten und arbeiten, damit das passt zur Lebenssituation, in der ich bin. Und diese Flexibilität ist dann halt das A und O dafür, dass dann Menschen dauerhaft bei uns arbeiten können. Und das ist halt auch dann vielleicht ein Unterschied zu anderen Beratungen, dass diese geringe Fluktuation, die wir haben und damit halt auch die langen Verweildauern ein Ausdruck dessen sind, dass das irgendwie ganz gut gelingt. Also auf die Lebenssituation der Menschen, die hier arbeiten, so einzugehen und Lösungen zu finden, dass das halt funktionieren kann.
Ja, da bin ich ganz dabei.
Das hat übrigens auch noch einen, ich finde, wunderbaren...
Ja.
Du erst.
Ich wollte nur sagen, ich erlebe das dann auch als Vater leider noch viel zu selten, dass Unternehmen wirklich sagen, wir stellen uns auf eure Lebensphasen ein, liebe Familien, ja. Menschen, also liebe Eltern zum Beispiel. Ne? Das habe ich jetzt kennengelernt, wie sich das Leben auch verändern kann. Ich bin vor 16 Jahren das erste Mal Vater geworden, vor knapp 16 Jahren. Und allein in dieser Zeit hat sich so viel verändert. Also nicht nur, dass unsere Große älter geworden ist und vieles neu dazugekommen ist, sondern dann kamen ja auch noch 2 Schwestern in unserem Fall dazu. Dann mussten wir umziehen. Da hätte der Arbeitgeber uns auch gerne mal helfen dürfen. Also vielleicht werden da auch neue Dinge möglich. Würde ich mir an vielen Stellen auch bei anderen Unternehmen mehr wünschen.
Ja, und da werden ja wie so Pole aufgemacht. Ja, irgendwie Leistung, Leistungsbereitschaft auf der einen Seite und Menschenorientierung, sag ich mal, auf der anderen Seite. Und das erschließt sich mir nicht, sondern durch die Menschenorientierung kann sowas wie Leistung dauerhaft dann adäquat zu der Lebenssituation entsprechend entstehen und nicht die Dinge gegeneinander ausspielen. Ja? Der Raum dazwischen, das ist der Kraftraum und nicht das eine oder das andere. Ne? Genauso wenig, wie ich suggerieren möchte, dass wir hier eine Wohlfühloase und ein Spielebälleparadies haben. Ja, sondern wir sind darauf angewiesen, dass wir hier super ausgebildete Know-how-Träger haben, die Bock haben, ihr Know-how mit unseren Kunden zu teilen und da entsprechend auch immer voraus zu sein, weil ansonsten würden wir als Beratung auch nicht mehr gebucht werden, wenn wir quasi die ganze Zeit immer 2 Schritte hinterher wären, sondern die Erwartungshaltung ist ja, dass wir das 2 Schritte vorweg tun. Aber dafür ein Umfeld zu bauen, dass Leute Bock haben, genau das zu tun und nicht, wie gesagt, die Sachen gegeneinander ausspielen. Diese Polarität sehe ich nicht. Und sowohl aus der Menschenorientierung heraus nicht, Leute so auszulutschen, bis halt nichts mehr geht, aber halt auch aus der Leistung und, ich sag mal, ökonomischen Unternehmensperspektive erschließt sich mir das nicht, weil die Dinge dann so zu bauen, dass sie zu den Menschen passen, sorgt auch dafür, dass wir hinterher super Ergebnisse bei unseren Kunden haben, dass wir Menschen haben, die hier langfristig bei uns andocken, dass ich sowas wie Vertrauen aufbauen kann, weil nicht alle 2 Jahre neue Menschen vor mir stehen, sondern ich Leute über 5, 10, 15, 20 Jahre hier begleite und das Vertrauen, was da quasi entsteht, ja, ist auch mit Geld nicht aufzuwiegen. Ja, all das, was wir hier an Prozessen hier entwickeln müssten, wenn man die ganze Zeit eigentlich Misstrauen hätte, was mit dem anderen da passiert, dann machst du ja nichts anderes mehr, als Prozesse zu vakuumieren, dass da irgendwie von rechts und links nichts dran kann. Ne? Und so sind dann die Dinge, wenn sie gut ausbalanciert sind, etwas, was insgesamt auf den unternehmerischen Erfolg einzahlt und insgesamt halt auch auf Menschen einzahlt, die entsprechend, also einzahlt im positiven Sinne, sich dann auszahlt für die Menschen, die dann hier arbeiten. Ja? Und diese Polarität, diesen Blick möchte ich unbedingt widersprechen, weil dafür gibt es eine bessere Lösung für, als die Sachen gegeneinander auszuspielen.
Ich mag ja den Satz, your culture is your brand. Und ich glaube ja wirklich fest daran, dass es nichts bringt, Dinge zu behaupten als Arbeitgeber, Dinge auf die Webseite zu schreiben. Ich meine, das ähnelt sich bei den allermeisten Unternehmen ohnehin, sondern ich finde einfach, das wäre eine gute Idee, sich erstmal zu überlegen, wie wollen wir uns kulturell aufstellen, wo wollen wir hin, wo wollen wir uns hinentwickeln und dann erzählen wir das gerne auch. Und zwar die ganze Journey. Dann erzählen wir, wo wir dran sind, was wir gut können, wo wir noch besser werden wollen. Und dann lassen wir das auch erzählen, weil die Mitarbeitenden werden es dann automatisch weitererzählen, wenn es echt ist, ne?
Ja, ja und ja. Also Kultur ist ja eigentlich etwas, was du schwer greifen kannst. Ja, du kannst jetzt, ich kann jetzt sagen, okay, der vielbeschworene Obstkorb oder ich kann auch ein Sabbatical machen, das sind jetzt Indikatoren für eine gute Unternehmenskultur. Aber leider ist das nicht so, sondern, also du kannst nicht sagen, oh, die haben Obstkorb und da kann ich ein Sabbatical machen, also es ist eine tolle Unternehmenskultur, sondern es ist ja etwas, was quasi dazwischen läuft, ja.
Ja, und was ist unsere, schon toll, ne? Also was ist denn schon auch eine tolle Unternehmenskultur? Ist auch subjektiv.
Ja, ja aber der Punkt, den ich machen will, ist, du kannst dich von dem einen auf das andere schließen. Also direkt in einer 1-zu-1-Beziehung. Und das heißt, seeing oder feeling is believing. Ja, also in dem Moment, die Menschen, ich habe ja gerade davon gesprochen, dass 50 Studierende hier dauerhaft bei uns quasi am Start sind. Wir können noch so toll auf unsere Seite schreiben, weil wir habe ich ja gerade schon, was für Werte wir haben und Obstkorb und hast du nicht gesehen. Und gleichzeitig denke ich so, okay, es gibt ja kein Unternehmen, was das nicht draufschreiben würde. Das schreibt ja keiner hin, ey, wir haben eine richtige Kackkultur. Ja, komm zu uns und verbessert die bitte. Sondern da wirbt ja jeder mit. Das heißt, die Menschen, die ja dann bei uns andocken, können das erleben. Und wenn sie das erleben, dann ist es viel, viel einfacher, darüber zu sprechen und auch zu vertrauen, darauf zu vertrauen, dass das so ist, wie wir es beschreiben. Gleiches gilt für unsere Kunden. In dem Moment, wo wir mit denen interagieren, ist es viel, viel einfacher, die davon zu überzeugen, dass das, was wir auf unsere Webseite schreiben, sowohl über Leistung als auch über die Art der Leistungserbringung, dass das wirklich so ist und nicht nur Gequatsche, was wir quasi uns irgendwie über einen Employer oder über einen Branding insgesamt irgendwie als schönen Färberei dann da drauf malen. Also, dass das etwas ist, von dem wir zutiefst überzeugt sind. Und dann sind wir wieder beim Thema Menschenbild, aus einem Menschenbild heraus, aus der Haltung heraus, aber halt auch aus dem Blick heraus, dass wir Dinge erfolgreich ins Leben bringen wollen, so sage ich es mal. Und machen wir das aktiv? Ja, wir laden Leute aktiv dazu ein, das zu erleben. Und wenn sie das tun, dann haben wir sehr, 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 sehr hohe Wahrscheinlichkeiten, dass Menschen Bock haben, mit uns weiterzugehen den Weg. Egal ob Kundin oder Leute, die dann potenziell für uns arbeiten wollen.
Was kannst du als Vorstand den jungen Führungskräften mitgeben?
Also ich glaube, das, was ich gerade eben ganz zum Anfang oder was wir zu Anfang schon so besprochen haben, ne, dieses, natürlich gibt es bestimmte Rollenerwartungen, die es halt auch ein Stück weit zu erfüllen gilt. Und dass ich dieses Wort von authentisch, dass man immer authentisch sein muss, das erschließt sich mir nicht. Wenn jeder zu jeder Zeit authentisch spricht, das ausplappert, was ihm gerade in den Sinn kommt, ich glaube, dann wird es schwer, ich sag mal, sowas wie ein soziales Gebilde aufzubauen. Sondern es geht auch darum, sich an bestimmten Stellen zurückzunehmen und vielleicht was zu denken und nicht zu sagen und das zu überprüfen, ob das, was man denkt, vielleicht das ist, was man hinterher nochmal sagen sollte oder halt vielleicht auch gut ist, dass man es nicht gesagt hat. Aber dieses Grundprinzip von ich lebe nach bestimmten Werten, egal in welchem Kontext, dass ich mich auf so ein Wertekorsett, soll ich sagen, zurückziehen kann oder das entsprechend mich trägt, sowohl im Privaten, im Zusammenleben als auch im Business-Kontext. Ich glaube, das ist ein guter Start, dass Menschen einem hinterher auch folgen. Führung heißt ja auch, dass Menschen einem folgen müssen. Und dass das, glaube ich, eine gute Basis ist, auf der sowas gelingen kann.
Welche Werte sind dir denn bei deiner Arbeit besonders wichtig?
Also das Wort Leistung habe ich gerade eben schon gesagt. Ich glaube, Leistung über die Idee, etwas in die Welt zu bringen, ja, als Vehikel, um etwas in die Welt zu bringen, dass ich dafür etwas leisten muss. Das passiert nicht, indem ich drüber nachdenke, sondern indem ich etwas tue. Und das passiert aus meiner Sicht halt, oder kann ich am besten mit diesem Leistungsbegriff, auch wenn er an vielen Stellen negativ konnotiert ist, entsprechend mit rüberbringen. Das andere ist ein bisschen ausgelutschtes Wort, Wertschätzung. Ich habe das gerade eben schon angedeutet, Wertschätzung für das, was da ist, für das, was jemand mitbringt, für die Historie, die jemand hat, den Rucksack, den er mitbringt, aber halt auch die vielen tollen Eigenschaften und Facetten, die jemand mitbringt. Dafür eine entsprechende Wertschätzung mitzubringen, das sind, glaube ich, zwei so Komponenten, die ich lebe und von denen ich sage, dass sie mir gut getan haben, vor allen Dingen im Zusammenleben. Ne? Also ja, ich glaube, die beiden Sachen, das wären so die Sachen, die ich auch mitgeben würde, wenn mich jemand fragen würde und dass das die Werte sind, auf denen hier ich auch meine Art zu führen stark aufbaue.
Wie sieht denn eigentlich ein erfolgreicher Arbeitstag für dich aus und wann ist er überhaupt erfolgreich?
Der ist vor allen Dingen dann erfolgreich, wenn ich mir hinterher mal Zeit genommen habe, um drüber nachzudenken, ob er erfolgreich war oder nicht, weil die Arbeitsergebnisse, die ich produziere, sind schon sehr flüchtig. Mein Arbeitsalltag besteht zu ganz, ganz vielen Teilen aus Gesprächen. Und was mich glücklich macht, ist, wenn eine Verbindung entsteht zu meinem Gegenüber, egal ob auf einer fachlichen, inhaltlichen oder auf einer, ich weiß nicht, psychologischen Ebene eine Verbindung entsteht, wo man ein gemeinsames Verständnis für eine Sache füreinander entwickelt. Wenn da so eine Verbindung entsteht, das ist etwas, wo ich sage, das macht mich glücklich und von daher bin ich dann in der Form erfolgreich. Und vor allem, wenn ich sehe, dass jemand mit Fragen hier reinkommt und ich helfen kann, entweder selber Antworten bringe oder noch viel cooler, jemandem zu helfen, die Antworten auf diese Fragen selber zu finden. Und in dem Sinne bin ich dann hier Orientierungsgeber. Ich habe gerade eben noch mit meiner Vorstandskollegin gesprochen. Wir haben gleich im Anschluss hier noch eine Session, wo wir mal wieder Teile von unserem Geschäftsmodell neu erklären für die Mitarbeitenden. Ne? Das ist für alle Mitarbeitenden offen und wo wir nochmal so Zusammenhänge erklären und wo wir dann gesagt haben, hey, ja, wir haben hier auch den Erklärbär-Job. Ja, also immer wieder zu erklären, wie wir sind und wie wir sein wollen. Und wenn das gelingt, wenn dabei jemand, der zu mir reinkommt, Fragestellung, wie auch immer, und dann hinterher raus sagt, ey, das wusste ich noch nicht oder jetzt ist mir klar geworden, dass, dann ist das etwas, wo ich dann ganz persönlich erfolgreich werde. Klar gibt es auch Dinge, die rein im Ökonomischen liegen, wo dann zumindest das mal ein Ausdruck ist, dass wir am Markt gut funktionieren. Und das ist für mich immer eine Grundlage für unsere Existenz. Ja, also das ist dann diesem Zweck nachzugehen und dass der dann entsprechend erfolgreich läuft, dass hier alle ihr Auskommen haben, weil das ist schon auch etwas, was mich beschäftigt, dass ich hier für 250 plus Menschen irgendwie auch mitverantwortlich bin und deren Familien so im größeren Sinne, dass die hier ein finanzielles Auskommen haben. Und dafür braucht es halt auch gute Kennzahlen, ökonomisch solides Fundament, damit das gelingen kann. Und auch das ist etwas, was ich dann vielleicht nicht am Ende jeden Tages, aber dann immer mal wieder sehen kann, dass das funktioniert.
Also ihr seid gewissermaßen auch die Kulturbotschafter, höre ich raus?
Ja, also Kulturbotschafter, also die Kultur ist ja dann, das ist ja wieder dieses flüchtige Gut, aber zu erklären, wie wir sind und wie wir sein wollen, da gehört die Kultur dazu und wenn du in die Kultur mit reinfasst, wie wir miteinander interagieren wollen, wie wir uns Feedback geben wollen, wie wir Wertschätzung ausdrücken, auf jeden Fall, aber da gehört auch dazu, wie beantworten wir Fragen für neue Menschen, die bei uns andocken, wie gehen wir mit Fragen von außen um? Gehen die als genervt, ich habe das schon 20 Mal erklärt und ich erkläre das zum 21. Mal. Ja, also da ist schon eine ganze Menge drin, die halt über das Thema Kultur hinausgehen, es sei denn, du willst es so allumfassend beschreiben, wie ich es gerade gesagt habe, nämlich wie wir sind und wie wir sein wollen. Ne?
Ja, spannend. Wo kann man denn mehr erfahren über eure Art zu arbeiten?
Also, was wir gerne machen, ist Wissen teilen. Und da ist das Thema Neugier bei uns sehr, sehr stark ausgeprägt. Also Leute haben Bock, die hier bei uns andocken, tief in die Sachen reinzugehen und im gleichen Atemzug aber halt auch darüber zu sprechen, was sie da an Wissen dann entsprechend generieren. Und das macht sich beispielsweise dann bemerkbar, dass wir seit dann jetzt mittlerweile 6 Jahren die Navigate an den Start gebracht haben, wo wir kostenlos Leute, also Menschen dazu einladen, uns zu folgen. Da gibt es 6 Tracks zu den verschiedensten Themen, in denen wir stark sind und wo wir dann entsprechend auch starke Partner haben, die dann entsprechend darüber reden und die das halt auch kostenlos machen in der Idee, Wissen gemeinsam zu teilen, weil das irgendwie aus unserer Sicht dazugehört, dass man dieses Privileg halt auch entsprechend dann vielleicht in der Verantwortung versehen kann. Das ist das eine. Und auf einer inhaltlichen Ebene gibt es bei uns ganz viele Roundtables zu verschiedensten Themen. Also die Menschen hier in der WAD haben Bock, ihr Wissen zu teilen. Und das ist vielleicht die einfachste Art und Weise zu verstehen, wie wir so sind. Ne? Und ich meine, wenn wir jetzt über das Recruiting sprechen, wir sind auch an den Unis dann unterwegs und machen da mal Gastvorlesungen und zeigen, was für Menschen wir sind, dass da halt auch, wie soll ich sagen,
also die Viadesen sozusagen.
Ja, genau. Und dass der Viad-Berater, die Viad-Beraterin vielleicht eine andere. Wir hatten jetzt so einen Girls Day hier bei uns, wo dann halt auch unsere Viad-Beraterinnen, jetzt ganz bewusst, quasi junge Mädels mit an den Start bringen und denen erzählen, wie so ein Beraterinnenalltag aussieht. Da habe ich denen noch geschrieben, wie cool das ist, dass sie sehen, dass das keine, wie soll ich sagen, fingernägelnden, kaunen Nerds sind, sondern dass das tolle, junge, fachlich unglaublich gut ausgebildete Frauen sind, die vielleicht dann halt auch ein Role Model sein können, um selber mal in so einen Beruf reinzugehen. Ne? Und von daher ist das Spektrum, wo man uns irgendwie erleben und kennenlernen kann, schon recht breit.
Cool. Ja, das haben wir alles in die Shownotes. Gibt nämlich auch noch Website und Social Media mit Sicherheit. Da gibt es auch noch mal ein bisschen was. Schön, dass du uns heute so ein bisschen die Welt von euch aufgemacht hast. Kann sein, dass da auch noch ein paar Fragen kommt, aber du bist ja auch noch erreichbar, auf LinkedIn zum Beispiel auch, ne?
Absolut, auch das sehe ich als meinen Job an, im Rahmen des Erklärbärseins halt auch nach außen in irgendwie klar zu machen, unter welchen Prämissen wir versuchen, bei uns in der WAD einen Unterschied zu machen, in der Beratungswelt einen Unterschied zu machen für unsere Kundinnen, aber halt auch einen Unterschied zu machen für die Menschen, die entsprechend Bock haben, in der Beratung zu arbeiten und ich dann dafür mein Gesicht dann halt auch LinkedIn quasi reinhalte und mit ein paar Inhalten irgendwie versuche klar zu machen, wie wir da entsprechend so sind.
Ja, schön. Dann würde ich mich abschließend noch freuen, wenn du noch ein Buch mit uns teilen kannst, das dir gut gefallen hat.
Oh.
Wenn dir eins einfällt, so spontan.
Oh, da fällt mir eher die Auswahl schwer. Ich lese gerade ein Buch, das nennt sich Macht in Organisationen. Das war ein Tipp von meinem guten Freund Ralf Landwehr. Anselm heißt der. Das sind zwei Menschen. Was ich cool fand, ist, also erstmal ist es ein soziologischer Blick da drauf und ich habe promoviert in dem Bereich. Von daher ist es etwas, was da schon mal angesprungen ist. Aber halt einen Blick auf Organisationen und was es braucht, um mit dem Thema Macht in Organisationen in dieser veränderten Welt, ich sag mal, gut und zielführend umzugehen und was es für Veränderungen dafür braucht. Und das fand ich cool. Ich bin jetzt fast durch. Und, von daher ist das jetzt etwas, was mich gerade beschäftigt, weil es dafür für uns auch nochmal durch den Wachstum, den wir hier hingelegt haben, auch nochmal Antworten braucht, wie wir mit dem Thema Macht auch weiter umgehen. Macht in Form von Entscheidungen treffen, wo werden Entscheidungen wie getroffen. Und von daher fand ich das spannend und würde das jetzt mal so als Empfehlung rausgeben, weil es mich gerade aktuell befasst.
Sehr schön. Tun wir in die Shownotes. Und ich danke dir auf jeden Fall, dass du heute zu Gast warst hier im New Work Chat, Volker. Euch weiterhin alles Gute.
Ja, genau.
Bleibt gesund. Danke. Und hoffentlich bis bald.
Danke für die Einladung, Gabriel, und danke fürs Gespräch.
Mach's bis gut. Bald. Ciao. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode. Alle Links, wie immer, in den Shownotes. Folgt Volker mal auf LinkedIn, die Website von der WAD natürlich auch mit in der Beschreibung. Ansonsten freue ich mich, von euch zu hören. Schreibt mir doch gerne mal eine E-Mail, schreibt mir doch gerne mal eine Nachricht über LinkedIn. Wir können uns da auch gerne vernetzen. Es gibt auch immer wieder Videocontent auf YouTube, auf Instagram und auf TikTok, die drei Plattformen verlinke ich euch außerdem in den Shownotes. Abonniert den Podcast, sagt's gerne weiter, bleibt gesund und bleibt connected.